Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Brandenburg hat gewählt. Ministerpräsident Woidke gewinnt mit der SPD den ersten Platz. Über 30% bekommt er, knapp vor der AfD mit knapp unter 30%. Das BSW kommt auf 13%, die CDU auf 12% und alle anderen sind raus. Linke, Grüne und FDP. Es ist Tag 1 nach der Wahl, die Konfettis der Wahlpartys sind zusammengekehrt und die ersten Tränen sind getrocknet. Wir vom Kontrafunk waren gestern in unserer Wahl-Sondersendung zur Brandenburger Landtagswahl live für Sie mit den ersten Eindrücken des Wahlabends da. Kollege Frank Wahrlich hat den Wahlabend mit begleitet und jetzt ist er auch schon wieder hier in der Aktuell-Sendung. Hallo Frank.
Hallo Gernot, hallo.
Hattest du das Gefühl, dass die Brandenburg-Wahl weniger Interesse auf sich gezogen hat als zum Beispiel Thüringen und Sachsen?
Ja, im Gegenteil, es hat mehr Interesse auf sich gezogen, weil diese Wahl ist ja zu so etwas wie einer Schicksalswahl erklärt worden, sowohl von Sozialdemokraten als auch von AfD-Anhängern, als auch im Grunde von jedem. Man konnte Überschriften in den Zeitungen lesen, die Welt schaut auf Brandenburg. Ich glaube, das hat die Welt nicht unbedingt getan, aber sehr viele in Deutschland haben da auf die Wahl geschaut und auch sehr viele Brandenburger, die haben ein Wahlergebnis, das so viele Menschen eigentlich noch nie in den letzten Jahren zu einer Wahl marschiert sind und das noch bei bestem Wetter. Also das Interesse war enorm. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass die Wahl so polarisiert wurde.
In der Rückschau waren sich gestern viele Journalisten einig, dass der Wahlsieg auf Woidkes Person zurückzuführen war. Die Bundes-SPD hatte so gut wie keinen Anteil an diesem Wahlsieg. Wie hat man denn im Willy-Brandt-Haus darauf reagiert?
Naja, ein großer Erfolg. Die haben natürlich gejubelt, weil so ein Ergebnis von über 30%, wann hatte das die SPD zum letzten Mal in Thüringen und Sachsen, sind ja fast aus dem Parlament geflogen. Insofern hatte man hier ein Ergebnis bekommen, was, glaube ich, auch die Sozialdemokraten im Willy-Brandt-Haus gar nicht erwartet hatten. Und endlich konnte Saskia Esken auch vor die Presse gehen und sagen, ach, ich bin ja lernfähig. Lernfähig heißt in dem Fall, sie hat sich in den letzten Wochen wie im empfohlen von den Talkshows ferngehalten und so konnte Dietmar Woidke eigentlich einen Wahlsieg erringen, indem er sagte, entweder ich oder die anderen. Die anderen, das waren die AfD. Und was ist passiert mit dieser Wahltaktik, die eigentlich sehr klug war, zumindest aus SPD-Sicht? So macht man andere Parteien so klein, dass die im Grunde zu Rümmel werden. Das sieht man bei den Grünen. Da sind die meisten Wähler zur SPD, um nämlich die anderen, die Bösen, die Extremisten zu verhindern. Und Dietmar Woidke sagte ja auch in der Reaktion, und das trifft es, die SPD hat das Land vor den Extremisten gerettet. Nur diese Rettung hat zur Folge, dass die Freien Wähler aus dem Parlament flogen, dass die Grünen sich mehr als halbiert haben und aus dem Parlament flog. Dass die Linke in Ostdeutschland zum ersten Mal aus einem Parlament flog und die FDP, die muss man eigentlich ja nicht mal mit der Lupe, sondern mit einem Mikroskop suchen. Und das wird allen, die rausgeflogen sind, zu denken geben, ob man sich auf so einen polarisierten Wahlkampf noch einmal einlässt. Wir, das sind immer die Großen, gegen die, das ist immer die AfD, und er bleibt auf der Strecke und verliert Mandate, Privilegien und Parlamentssitze. Das sind die Grünen und alle anderen. Das gibt denen natürlich zu denken. Und auch Ricarda Lang, Parteivorsitzende der Grünen, die musste sagen, oh, wir sind unter die Räder gekommen. Das stimmt. Wir müssen Schlüsse daraus ziehen. Da bin ich mal gespannt. Nämlich ein Schluss, den sie daraus ziehen kann, dass der Wahlkampf alle gegen rechts immer nur einem nutzt und das sind nicht die Grünen und nicht die anderen. Da kann man ordentlich drüber nachdenken.
Weil du es gerade angesprochen hast, das schürt ja eigentlich dann Misstrauen untereinander unter den Parteien, die sich immer gemeinsam zum Beispiel gegen die AfD positionieren. Was hat das dann zur Folge oder was kann das jetzt nicht nur unbedingt für die Ampel, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, aber was hat das für dieses Verhältnis der Parteien, die sich ja eigentlich in einem festen Schulterschluss gegenüber der AfD bisher gewähnt haben, eigentlich zur Folge?
Naja, so ein fester Schulterschluss, wir gegen die, führt natürlich dazu, dass die Parteien nicht mehr unterscheidbar sind, dass man gar nicht mehr hört, was wollen die für ein einzelnes Bundesland, was ist deren politisches Programm, sondern das politische Programm für ein Land, das wird so reduziert, dass es eigentlich fast verschwindet und man führt einen völlig anderen Haltungswahlkampf. Naja, da wird noch viel drüber zu reden sein, weil das erste Mal war in der Geschichte der Bundesrepublik, dass so eine Art Wahlkampf geführt wurde. Und es ist ja auch zu erinnern, dass der sächsische CDU-Ministerpräsident Kretschmer ja eigentlich die Leute aufrief, wählt in Brandenburg die SPD und nicht unsere eigene Partei. Und eine Julia Klöckner, eine Spitzenfunktionärin der CDU im Bundestag, war mal Ministerin unter Merkel, die hat gesagt, so können Demokraten anlassbezogen zusammenarbeiten. Wenn man das zu Ende denkt, dann hat man einen Wahlkampf wie in Frankreich, dass alle sich zusammentun und sagen, wir gegen die. Und da hat der Wähler kaum noch eine Auswahl, wen er eigentlich aus welchen Gründen wählen soll, weil es offenbar nur noch einen Grund gibt.
Viele AfD-Anhänger haben sich natürlich Platz 1 erhofft. Natürlich, die Partei hat ordentlich hinzugewonnen. Aber durch das Rausfallen der Linken und der Grünen ist der Ausgang doch als Erfolg zu werten wahrscheinlich und die Enttäuschung nicht mehr ganz so groß, oder?
Ich glaube nicht, dass es überhaupt eine Enttäuschung bei der AfD gibt. Die haben zugenommen und das unter einem Umfeld, auch einem medialen Umfeld, nicht nur ein politisches Umfeld, dass dieses Ergebnis außerordentlich ist. Und dieses Ergebnis wird auch als außerordentlich von den anderen Parteien zu analysieren sein. Und wenn man noch so ein bisschen tiefer geht in die Strukturen der Partei und der Wähler, dann sieht man, dass sehr viele junge Leute die AfD gewählt haben. Und das gibt den anderen Parteien auch zu denken, gerade auch deshalb, weil ja Positionen der AfD übernommen wurden, ziemlich schamlos. Aber das scheint auf Dauer nicht funktionieren zu können.
Wir sprechen uns ja regelmäßig den Mund auch fusselig. Das war's jetzt mit der Ampel, jetzt zerlegt es sie, das war der Sargnagel. Aber eigentlich passiert dann nie wirklich was. Aber dieses Mal, was für eine Auswirkung hat das auf den Bund? Wird es so sein wie immer, dass nämlich nichts passiert? Oder wird die Luft diesmal wirklich dünner?
Die Luft wird garantiert dünner, aber man wundert sich ja, wie hoch Vögel fliegen können, ohne dass sie Husten kriegen oder ersticken. Die FDP sagt ja auch, das wird Konsequenzen haben. Von der SPD, von Parteivorsitzenden Klingbeil, hörte man, hoffentlich hätte die Ampel noch genug Luft bis Weihnachten. Andere aus der FDP sagen, wir haben nicht mehr genug Luft bis Weihnachten, das muss Konsequenzen haben. Und ich erinnere in diesem Zusammenhang an ein Schreiben, was Parteichef Lindner an seine Parteifunktionäre schickte und sagte, bis zur Brandenburg-Wahl haltet die Klappe, kritisiert nicht die Ampel und unsere politische Arbeit im Bund und danach Brandenburg, dann werden wir entscheiden. Und es sind ja heute Parteikonferenzen angesetzt und die Parteien gehen vor die Presse und müssen ihr Wahlergebnis rechtfertigen. Und dann wird man sicherlich hoffentlich ein bisschen klüger werden. Hoffentlich.
Axel Vogel, scheidender grüner Agrarminister, hat gestern auf der Wahlparty der Grünen in Potsdam von einem Pyrrhussieg für Woidke gesprochen. Du hast das ja auch schon angesprochen, man hat den kleinen Parteien sozusagen das Wasser abgegraben. Er hat dann noch weiter gesagt, der Ministerpräsident werde schon noch erleben, wie schwierig eine Koalitionsbildung mit BSW wird. Und er hat gesagt, werden sie bis Januar eine Regierung bilden können oder gibt es Neuwahlen? Das ist jetzt eben die spannende Frage. Also es ist alles ziemlich auf Kante genäht hier mehrheitsmäßig, ne?
Naja, wenn sowas von den Grünen kommt, die nicht gewohnt sind, aus Parlamenten zu fliegen oder mal eine richtige Niederlage hinzulegen, dann ist das erstmal auch nach dem Motto, du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du so einen Wahlkampf gemacht hast. Nein, erst müssen die Grünen mal sehen, was sie von diesem Wahlkampf haben. Es ist natürlich löblich, dass jemand von den Grünen in so hohen Ämtern auch klassische Bildung besitzt und ich hoffe, er weiß, was ein Pyrrhussieg bedeutet. Pyrrhus hat viele Schlachten gewonnen und sich dann vielleicht auch taktisch zurückgezogen. Also mit solchen historischen Beispielen kann man vieles begründen und kann auch vieles nicht begründen. Die Grünen sind schlichtweg eingeschnappt, denn die stehen jetzt vor einer Lage, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Die Wähler werden dramatisch weniger und das Programm der Grünen wird nicht dramatisch sich verändern.
Trotzdem bleibt die Frage nach einer sehr knappen Mehrheitsbildung, was darauf hinauslaufen könnte, dass man nicht sehr lange bei so einer wackeligen Koalition miteinander kann und Neuwahlen jetzt schon, bevor überhaupt eine Koalition gebildet wurde, schon jetzt im Raum stehen.
Landesparlamente sind was anderes als der Bundestag. In Ländern geht es um Sachfragen, aber es geht nicht um Fragen, die die Republik auseinanderbringen. In Ländern sind Minderheiten, Koalition, Minderheitenregierung denkbar. Das hat man 5 Jahre lang in Thüringen gesehen. Und wenn man eine, in Anführungszeichen, vernünftige Politik für das Land macht, vielleicht auch auf die Opposition zugeht, indem man sagt, okay, ihr verdammten AfD-rechten Schwefelbuben, ihr bekommt jetzt einen Landtagsvizepräsidenten, ihr bekommt Ausschlüssel, wir werden mit euch arbeiten, auch wenn wir es nicht gerne tun. Wir werden den Souverän ernst nehmen. Dann lässt sich eine Minderheitenregierung aber locker über 5 Jahre bringen. Und wenn man nicht weiß, wie das geht, dann kann man immer noch mal bei Bodo Ramelow in Thüringen anfragen. Der hat das nämlich gemacht. Also die Hoffnung, es gibt Neuwahl und dann steigen wir, um nochmal bei der klassischen Bildung zu bleiben, wie Phönix aus der Asche, das ist schlichtweg Kokolores.
Du hast es gerade schon angesprochen, wichtig sind Schulen, Kindergärten, Straßen. Das sind alles handfeste Dinge, die die Brandenburger bewegen. Und zum Wähler wollen wir jetzt vielleicht auch mal zurückkehren bei unserer Betrachtung. Was bedeutet dieser Wahlausgang jetzt für Brandenburg und die Menschen?
Die Menschen werden abwarten müssen, bis sich die Politik einigt. Und dann wird man sehen, wie man sich da irgendwie zusammenrüttelt. Denn das Wichtigste ist, erst das Land, dann die Partei. Und da muss man sich zusammenrütteln. Und vielleicht kommt man dann auf die Idee, dass man mit der Partei von Oskar Lafontaines Frau nicht unbedingt regieren braucht. Denn eine Regierungsbeteiligung von Sarah Wagenknechts Partei würde die im Bund dermaßen aufwerten, dass es vielleicht nicht dem Ergebnis und nicht dem Wählerwillen und vor allem auch nicht dem Willen der Sozialdemokraten entspricht, dass man Oskar Lafontaines Frau, ihre Partei, mit in Verantwortung bringt.
Eine Einschätzung zum gestrigen Wahlabend in Brandenburg war das von meinem Kontrafunk-Kollegen und Wahlbeobachter Frank Wahrlich. Lieber Frank, herzlichen Dank für deine Einschätzung.
Gerne, Gernot, gerne.